Horoskop. Herzlich willkommen, liebe Freirad-Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sondersendung Exzellent – Frauen in der Naturwissenschaft, heute anlässlich des Internationalen Frauentags. Mein Name ist Julia Ecker. Und ich darf heute drei besondere Naturwissenschaftlerinnen bei mir begrüßen. Helma Wennemers, Professorin für organische Chemie an der ETH Zürich und Institutsleiterin am dortigen Institut für organische Chemie. Professor Ulrike Tappeiner, Institutsleiterin am Institut für alpine Umwelt an der EURAG Bozen und Präsidentin des Universitätsrates der Freien Universität Bozen. Und Gabriele Werner-Fellmeier, Professorin für biologische Chemie an der Medizinischen Universität Innsbruck und Vorsitzende von Education, der österreichischen Einheit des Internationalen Netzwerks für Medizinethik. Frauen in der Naturwissenschaft, das wird wieder mehr diskutiert seit der letzten Nobelpreisverleihung. Wir erinnern uns, es ist erst einige Monate her, dass Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna den Nobelpreis für Chemie erhalten haben für ihre Entdeckungen rund um die Genschere CRISPR-Cas9. Das hat wegen des Themas für Aufsehen gesorgt, aber auch, weil es eben zwei Naturwissenschaftlerinnen waren, immer noch eine Seltenheit bei den Nobelpreisen. Der Preis wird aber nunmehr seit etwa einem Jahrhundert vergeben und man muss sich das mal vorstellen, bei über 900 Menschen, die den Preis erhalten haben, waren es nur 57 Frauen und davon weniger als die Hälfte im Bereich Naturwissenschaft. Das hat auch damit zu tun, dass die Naturwissenschaften generell immer noch eher ein männlich dominiertes Parkett sind. In Österreich liegt der Frauenanteil der Absolventinnen, obgleich es stetig Verbesserungen gibt, noch immer bei 38%. Und je weiter man die Karriereleiter hochsteigt, desto stärker nehmen die Zahlen ab. Ähnlich sieht es in der Schweiz und auch in Deutschland aus. Umso mehr freut es mich, euch heute hier zu haben, als Gäste über Zoom, allerdings leider nicht im Studio. Helma, Gabriele und Ulrike. Weil ihr eben mit euren herausragenden Karrieren zeigt, wie es möglich ist, als Naturwissenschaftlerin in eine Spitzenposition zu kommen. Ihr habt unterschiedliche Forschungsbereiche, unterschiedliche Tätigkeitsfelder und darum würde ich euch bitten, dass ihr euch den Hörerinnen und Hörern jetzt selbst nacheinander kurz vorstellt. Vielleicht beginnen wir mit dir, Ulrike.
Ja, gerne. Ich bin also Ulrike Tappeiner. Habe im Studium Biologie und Informatik gewählt und habe eigentlich nach dem Abschluss meines Studiums, es war damals die Zeit, ich habe noch mit Lochkarten programmiert und es hat gerade die ersten PCs gegeben und mir hat das sehr gut gefallen. Ich habe damals Computerkurse für Kinder gehalten und wollte eigentlich diesen beruflichen Weg einschlagen. Und dann hat sich eine Assistentenposition an der Universität ergeben. Ich habe dann eine Weile überlegt, habe dann doch beschlossen, in die Wissenschaft einzusteigen, habe das nie bereut. Hatte dann 1995 eine ganz tolle Chance in Südtirol. Es war damals ein relativ neues Hochschulforschungsinstitut gegründet worden, die Europäische Akademie Bozen, heute EURAG Research, und man hat mir angeboten, ein neues Institut aufzubauen und zu leiten. Das ist dieses Institut für alpine Umwelt. Und das Institut ist sehr erfolgreich gelaufen, jetzt über 25 Jahren. Und in meiner Forschung beschäftige ich mich primär mit den Fragen der Ökologie des Gebirgsraumes. Ursprünglich vor allem mit den Fragen, wie wirken sich Landnutzungsänderungen auf Gebirgsökosysteme aus? Das waren ganz klassische naturwissenschaftliche Aspekte, wie Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, Auswirkungen auf Erosion, auf andere Risikopotenzial wie Gleitschnee, Lawinenbildungen und dergleichen. In der Zwischenzeit ist natürlich die Ökologie aufgrund unserer ganzen Probleme, Biodiversitätskrise, globaler Wandel, weit über die Grenzen der Naturwissenschaften hinaus ausgegangen und ich auch. Das war genau das, was ich so geliebt habe, mich da weiterzuentwickeln. Und jetzt würde ich mich eher einschätzen als Sozialökologin. Das heißt, ich versuche die Aspekte der menschlichen Treiber, nennt man das im Fachbegriff, auf die Ökosysteme im Gebirge mehr anzuschauen und umgekehrt, wie wirken sich Veränderungen aus? Ja, und seit 2018 habe ich auch noch zusätzlich die Position der Präsidentin der Freien Universität Bozen übernommen.
Hallo zusammen, ich bin Helma Wennemers. Ich bin organische Chemikerin an der ETH in Zürich. Wie bin ich dahin gekommen? Aber bei der Wahl des Studiums war für mich wichtig, etwas für die Gesellschaft tun zu können und mit Fakten arbeiten zu können, mit handfesten Erkenntnissen, die man experimentell erproben kann. Und so bin ich zu den Lebensmittelwissenschaften gekommen. Da habe ich angefangen in Frankfurt das Studium der Lebensmittelwissenschaften und habe dann und die Lebensmittelwissenschaften damals beinhalteten an der Universität Frankfurt ein Vordiplom seinerzeit in Chemie plus Botanik. Und durch dieses Vordiplom habe ich festgestellt und kennenlernen dürfen, welch tiefgehendes Verständnis man von der Natur über das Verständnis der Moleküle erlangen kann. Und diese Faszination für die molekulare Welt, die hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Ich bin dann nach dem Abschluss des Diploms seinerzeit in Frankfurt an die Columbia-Universität in New York gewechselt, um dort meine Promotion anzufertigen. Und dann hat es mich nochmal weitergezogen nach Japan für ein Postdoktorat, wo ich 2 Jahre tätig war. Und dann hat Bauch und Kopf alles gesagt, du willst wieder nach Europa zurück. Dort fühlst du, sind deine Wurzeln. Und so bin ich dann an die Universität nach Basel gelangt als Assistenzprofessorin. Und vor ja, mittlerweile 9 Jahren ist der Ruf an die ETH Zürich gekommen, wo ich seitdem tätig bin. In meiner Forschung beschäftige ich mich mit der ganz grundsätzlichen Frage, ob kleine Moleküle Funktionen übernehmen können, die in der Natur von großen, großen Molekülen erfüllt werden. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Ein Thema, was mich und meine Forschungsgruppe sehr interessiert, ist die Frage, was macht das natürliche Kollagen, der Hauptbestandteil unserer Haut, unserer Knochen, von Bindegewebe, jegliches Gewebe, was Festigkeit ist. Was macht dieses Protein, was 1/3 aller Proteine in unserem Körper ausmacht, so stabil, dass es diese Funktion übernehmen kann? Und um diese Frage zu beantworten, stellen wir kleine Moleküle her, die diesen Kollagenpeptiden, die dem großen Kollagen sehr ähnlich sind, die wir ganz genau untersuchen können, was ihre Eigenschaften angeht, um darüber Schlüsse zu ziehen, warum die Natur, die Evolution über Jahrmillionen Jahre, das Kollagen, wie wir es unserem Körper kennen, so ausgestattet hat, wie es ist. Das ist einerseits diese Grundlagenfrage, das Verständnis der Natur, was uns fasziniert. Und gleichzeitig aber setzen wir uns auch damit in die Lage, Moleküle, Verbindungen herzustellen, die die Natur in dieser Art und Weise nicht herstellen kann, um beim Beispiel Kollagen zu bleiben, Dinge zum Beispiel in der Wundheilung voranzutreiben. Können wir Kollagen so ausstatten, dass wir ein Peptid, ein kleines Kollagenmolekül, so ausstatten können, dass es sich in eine Wunde einlagern kann und bei der Wundheilung helfen kann?
Ja, dann übernehme ich, Gabriele Werner-Fellmeier. Und vielleicht möchte ich auch zunächst mal erzählen, wie ich eigentlich in die Biologie gekommen bin. Ich habe mit Architektur begonnen und war ganz sicher, dass ich Architektur studieren werde. Als man uns im ersten Semester sagte, dass ganz viele das nach dem ersten Semester wieder aufhören, war ich ganz sicher, dass ich nicht zu dieser Gruppe gehöre. Aber hat sich dann schon im ersten Semester herausgestellt, ich gehöre doch zu dieser Gruppe. Und zwar, weil ich auch etliche Freunde hatte, die mit Biologie begonnen haben zu studieren. Und mich hat das so wahnsinnig interessiert. Und so habe ich das dann begonnen und war aber sehr sicher, dass ich eigentlich in so einen eher medizinischen Bereich gehen möchte. Und deshalb hat sich die Mikrobiologie sehr angeboten für mich. Danach bin ich also schon während der Dissertation an die medizinische Fakultät eingestiegen und so irgendwie in die medizinische Grundlagenforschung hineingewachsen, war dann Postdoktorandin in Zürich und habe mich dann am Institut für medizinische Chemie oder beziehungsweise Biochemie mit grundlegenden Fragen zur Biochemie des Immunsystems beschäftigt, konkret mit einigen Stoffwechselwegen, wo wir also bis zum heutigen Tag bin ich in dieser Arbeit auch noch verankert und wo die Gruppe eben neue Gene charakterisiert hat, Enzyme charakterisiert hat, Funktionen festgestellt hat. Und ich habe mich in diesem Gebiet habilitiert. Es ist einhergegangen mit einer Entwicklung, diese technologische Entwicklung, die ist wahnsinnig schnell gegangen mit der Entwicklung des Humangenoms, mit der Sequenzierung, die dann so um die Jahrtausendwende letztendlich in die Datenbanken gekommen ist, mit dieser parallelen Entwicklung der Bioinformatik, so dass wir plötzlich in einer sogenannten Omic-Biologie gefangen sind, wo wir versuchen, die ganze Komplexität des Organismus irgendwie abzudecken. Und was dazu kommt, ein sehr spannendes Thema ist auch immer Evolution, also auch wie entwickeln sich eigentlich solche lebenden Systeme. Und das hat mich sehr interessiert, vor allen Dingen, weil man einfach gemerkt hat, dass da ganz viele Versprechungen entwickelt werden, von denen ich bis zum heutigen Tag überzeugt bin, dass wir viel zu viel versprechen und vor allen Dingen auch falsche Dinge versprechen, also so im Sinne von Selbstoptimierung. Heute gibt es also schon Forschungen in diese Richtung, dass wir eben Gene, die im Altern, im Alterungsprozessen eine Rolle spielen, vielleicht so manipulieren könnten, dass wir unsere Lebensspanne verlängern und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das waren die Themen, die mich da sehr interessiert haben und ich habe daher meinen Fokus dann schon 2007 hat sich das ergeben, dass ich mich also mit ethischen, bioethischen Fragen in diesem Bereich beschäftige. Ein Forschungsbereich ist vor allem die Reproduktionsmedizin und natürlich kommt jetzt auch neuerdings Datenethik dazu, weil eigentlich die Biologie zu einer Form der Datenwissenschaft geworden ist. Ich habe dazu ein großes Netzwerk, das sehr aktiv ist, sowohl innerösterreichisch als auch international, wo wir über einen UNESCO-Lehrstuhl in ein international tätiges Netzwerk auch verbunden sind. Ja.
Vielen Dank für diese Vorstellungsrunde. Da waren jetzt eben ganz unterschiedliche Forschungsgebiete dabei. Bei den Werdegängen hingegen lassen sich dann doch einfach typisch für den akademischen Bereich Parallelen erkennen. Forschung bringt es ja nun mal mit sich, dass man einfach auch Länder wechselt, um auch in unterschiedliche berufliche Positionen kommen zu können. Das bedarf viel Flexibilität und vielleicht auch so mancher Entscheidung. Mich würde jetzt interessieren, welche Momente oder Abzweigungen waren denn in eurem Werdegang denn besonders herausfordernd als Forschende, aber auch als Frau auf diesem Naturwissenschaftsparkett?
Naja, als Ökologin bin ich sehr viel im Freiland. Also ich habe mir schon gedacht, ich werde einfach bleiben in dieser Freilandforschung. War knapp vor meiner Habilitation, als ich eben dieses Angebot ergeben hat, ein neues Institut aufzubauen, wollte das zuerst nicht, weil ich zuerst habilitieren wollte. Ist ja immer ein ganz, ganz wichtiger Schritt in einer universitären Karriere mit der Habilitation. Und in Österreich war das damals auch so, das war dann auch die Möglichkeit, eines unbefristeten Vertrages zu bekommen. Habe dann aber doch gesagt, naja, no risk, no fun. Und habe jetzt dieses Institut an der EURAC übernommen. Hat heute über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist etwas, was man sich damals in Österreich nicht vorstellen konnte. Irgendwann mal kommt dann auch die Familienplanung dazu. Und nach meiner Habilitation habe ich mir gedacht, es wäre schon schön, Kinder zu haben, wenn sich das jetzt bequem ausgeht, so unter Anführungszeichen. Bequem wurden dann Zwillinge. Die waren also die ersten 3 Jahre alles andere als bequem. Ich hatte damals die Führungsposition. Das heißt, ich weiß, ich habe noch in der Klinik noch etwas durchlesen müssen. Ich hatte gerade ein Buchprojekt. Das heißt, in den Nächten habe ich dann dieses Buchprojekt dann noch abgeschlossen. Mein Mann hat mich sehr unterstützt, muss ich auch dazu sagen. Also das war auch eine starke Inzision, so quasi. Und dann natürlich diese schwierige Frage, wie kombiniert man eine wissenschaftliche Karriere, die ja doch, da gibt es keine Unterschiede. Man hat genauso zu publizieren, mit Kindern, ohne Kinder. Wie schafft man es, der einen Seite gerecht zu werden, also den Kindern gerecht zu werden? und auf der anderen Seite eben auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Forschungsinstitut weiterzuentwickeln. Meine Söhne sind nun auch schon Flüge und studieren selbst. Es hat also gut geklappt, aber ich habe wohl, glaube ich, wie viele Frauen, die Karriere machen und Kinder haben, einige Jahre ein schlechtes Gewissen mit mir herumgetragen, wenn ich im Job war, wie wird es den Kindern gehen, wenn ich zu Hause war, war es einfach nicht mehr möglich, also immer am Wochenende auch durchzuarbeiten, die Vorlesungen habe ich immer am Abend vorbereitet, korrigiert sowieso halb in der Nacht. Das sind, glaube ich, einfach Dinge, die ganz normal unter Anführungszeichen sind, leider normal sind, weil eben diese Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf, und heute betrifft es ja nicht nur mehr Frauen, Gott sei Dank gibt es auch viele Väter, die versuchen, das zu vereinbaren, also weil das halt noch nicht, überhaupt nicht geregelt ist. Und ansonsten denke ich, war dann noch einmal der Wechsel. Ich bin dann zwischenzeitlich auch noch Dekanin geworden an meiner Fakultät in Innsbruck, das war auch noch mal ein großer Umstieg. Ich war selbst an der EURAC in Bozen mit meinen Mitarbeitern, mit meiner Forschungsgruppe war ich noch intensiv in der Forschung, natürlich auch schon zum Teil im Management, aber dann als Dekanin ganz stark im Management und jetzt als Präsidentin der Universität Bozen verlasse ich halt leider das Labor vollständig. Also ich denke, das ist so die klassische Karriere mit den Stufen, wo man am Ende dann stärker im Forschungsmanagement landet.
Mein erster Wechsel, der mich sicherlich auch zu der Persönlichkeit gemacht hat, die ich heute bin, war der Wechsel nach Amerika seinerzeit, als ich nach dem Abschluss des Diploms seinerzeit in Frankfurt an die Columbia-Universität nach New York gegangen bin. Ich hatte meinen zukünftigen Doktorvater dann, er war Gastdozent in Frankfurt. Ich hatte im Hörsaal ganz hinten gesessen und seine Vorträge angehört. Ich war fasziniert davon, hatte aber noch nie einen Fuß nach Amerika gesetzt. Und bin dann rübergeflogen und habe nach 3 Tagen Akklimatisation an sein Büro geklopft und gesagt, ich bin die Helma Wennemars, ich habe in Frankfurt studiert und Ihre Vorträge gehört, ich würde sehr gerne bei Ihnen promovieren. Ist das möglich? Mittlerweile weiß ich, wie ungewöhnlich dieser Schritt war. Aber es hat alles geklappt, letztendlich. Aber es war sicherlich auch nicht ganz einfach, denn der Abschluss, den ich in Frankfurt absolviert hatte oder erhalten hatte, der war für Amerikaner vollkommen unbekannt. Insofern gab es da einige Hürden aus dem Weg zu räumen, die aber durch die Offenheit der Kollegen, die ich an der Columbia-Universität kennengelernt habe, aus dem Weg zu räumen war. Also eine Flexibilität und Offenheit gegenüber dem Fremden. Und das war ein Kulturwechsel. Denn ich kannte es aus dem Frankfurter Studium, war eine ausgezeichnete Ausbildung, die aber mit einer gewissen, ich würde sagen, Ernsthaftigkeit betrieben wurde. Und dann kam ich an die Columbia University in ein Department, in der Exzellenz gelebt wird, gleichzeitig aber auch eine Lockerheit. Man wurde durchaus dazu ermutigt, Ideen auszusprechen. Auch wenn diese Ideen vielleicht nicht alle in die Tat umzusetzen waren und vielleicht auch ein bisschen verrückt waren, aber man sollte Ideen aufbringen. Und die Ideen waren nicht nur von Professoren, sondern auch von uns Studierenden, von uns Doktorierenden gefragt. Und das hat mir eigentlich die Faszination Forschung so richtig ins Blut gebracht. Ich war aber trotzdem nicht sicher, ob ich in der akademischen Forschung bleiben möchte oder ob ich nicht doch in die Industrie gehen möchte, was eigentlich der Plan war, den ich aus Frankfurter Tagen mitgenommen habe. Und dann kam der nächste Kulturwandel in Japan. Und ich war schon in Amerika, die einzige Frau in dem Labor, in das ich kam. Nach einem Jahr waren wir fast 50-50 und die männlichen Kollegen waren sich einig, Mensch, wir haben einen viel besseren Tonfall in unserem Labor plötzlich. In Japan war das dann natürlich nochmal eine ganz andere Situation. Da war ich auch als Frau, aber auch als Nicht-Japanerin so ein gewisser Paradiesvogel, was aber ganz wunderbar war. Aber vielleicht kommen wir da später noch weiter drauf zu sprechen. Und dann natürlich der Anfang in Basel als die eigene Forschungsgruppe leiten. Das war enorm spannend. Die Erstdoktoranden sind ganz wichtige Persönlichkeiten für den Aufbau der der Gruppe. Da sind enge Beziehungen entstanden, die aber auch jetzt mit weiteren Doktoranden entstehen oder entstanden sind. Und wieder der Wechsel an die ETH ist auch wieder ein Wechsel, der aber wie jeder Wechsel viele neue Möglichkeiten bringt, denn in jedem Umfeld bekommt man neue Impulse. Und durch diese neuen Impulse wird die Forschung vorangetrieben. Und dadurch kommen Sprünge in dem, was man in der Forschung macht, zustande, grenzenüberschreitend.
Ich habe jetzt so ein bisschen nachgedacht, weil meine Karriere in dem Sinn ein bisschen anders verlaufen ist. Also ich war immer sehr viel beruflich auf Reisen, aber weniger, also nur Postdoc-Zeit sozusagen nur in Zürich verbracht. Einer der Gründe, warum ich nicht so beweglich war, war, dass wir zu zweit waren und einfach es ziemlich schwierig ist zu zweit. Mein Mann ist auch Wissenschaftler, ist Chemiker und es ist ziemlich schwierig zu zweit irgendwo eine Position zu finden. Und ich nach dem Studium wollten wir eigentlich beide gemeinsam weggehen, aber es hat sich nie so ergeben, dass wir beide eine interessante Arbeitsstelle oder Stipendienmöglichkeit oder Postdoc-Möglichkeit gefunden hätten. Und irgendwie hat sich dann ergeben, dass wir gemeinsam am gleichen Institut gelandet sind, ja, und viele Jahre gemeinsam gearbeitet haben, uns beide habilitiert haben. Das ist über weite Strecken wirklich, also für uns persönlich ist es gut gegangen. Man muss damit so Dingen leben, wie, das habe ich auch ein bisschen schwierig gefunden, wenn Kolleginnen und Kollegen einen dann als Monsieur und Madame Curie wahrnehmen oder titulieren. Also da habe ich immer ein bisschen eher abgewehrt, weil erstens der große Vergleich nicht gestimmt hat und ich das auch nicht so gesehen habe, dass uns nur die Wissenschaft verbindet. Das wissen wir von den Curies ja auch nicht so genau. Es hat natürlich auf der anderen Seite vieles erleichtert, vor allen Dingen dann, als unsere Tochter auf die Welt gekommen ist. Also wir haben zum Beispiel Karenz geteilt, ja, und haben uns auch noch gegenseitig die Arbeitsgruppen betreut sozusagen. Also solche Dinge, die gehen dann halt. Und das hat vieles erleichtert. Es hat allerdings, muss ich sagen, wenn ich es jetzt aus der Position der Frau sehe, es hat mich sehr jung gemacht. Es haben mich viele Leute auf Kongressen zum Beispiel für die Dissertantin meines Mannes gehalten, obwohl wir gleich alt sind, mehr oder weniger. Also das sind so Dinge, wo ich dann schon gemerkt habe, es war mir ganz fremd, aber ich habe dann gemerkt, wie man auch so eingeordnet wird unter Umständen. Es hat mich auch ein bisschen verunsichert, einige Zeit lang.
Dieses Familienthema, das ich jetzt doch herausgehört habe, auch, das ist natürlich eine ganz wichtige Sache für viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wenn ich Familie haben möchte, stellt mich das zwangsläufig vor eine Entscheidung. Ulrike, du hast es gesagt, du hast auch Arbeit irgendwie mit ins Krankenhaus nehmen müssen. Und bei Gabriele war es auch so, dass man sich das mit der Elternzeit ausschnapsen musste sozusagen. Helma, wenn ich dich fragen darf, ich glaube, du hast diesen Familienschritt nicht gemacht. Wie würdest du sagen, hat das deine Karriere beeinflusst?
Es war sicherlich nicht ein fixer Plan, niemals Kinder, damit ich meine Forschungstätigkeit durchführen kann. Auf keinen Fall. Das wäre, glaube ich, auch verkehrt. Denn ich glaube, je nach Lebenssituation kann man, das hören wir ja bei Gabriele und Ulrike, kann man gut Kinder und auch Kinder, kann man Forschung mit Kindern und Familie unter einen Hut bringen. Insofern, ich bin immer offen gewesen. Ich habe einige Patenkinder, mit denen ich sehr viel Spaß habe und sie mit mir Spaß haben. Aber es ist, glaube ich, etwas, was ich in der Diskussion Frauen in der Wissenschaft und was ist möglich, immer wieder höre. Ja, ich muss doch dann das oder ich muss das. Und ich glaube, dass es darum in keinster Weise sich dreht. Man darf nie vergessen, dass jeder Mensch ein Individuum ist. Und was der richtige Weg für die eine Person ist, muss nicht der richtige Weg für die andere Person sein. Insofern ist es ganz schwierig, ein Role Model für alles zu sein. Ich glaube, bei der Entscheidung, das gilt für Frauen genauso wie für Männer, was macht man wirklich gerne? Womit möchte man sich wirklich intensiv sein Leben lang beschäftigen? Und was möchte man wirklich, woran hat man Spaß? Und wenn man dann hart genug dafür arbeitet, dann schafft man das auch irgendwie. Und kann dabei dann auch Dinge miteinander verknüpfen, die man gerne mag. Man sollte sich nicht überfordern, denn machen wir uns nichts vor, wir arbeiten alle sehr hart. Ohne wirklich großen Einsatz wären wir nicht in den Positionen, in der wir sind. Aber man sollte auch wirklich, der Spaß darf nicht verloren gehen. Die Freude an dem, was man tut, die Lockerheit. Insofern hat es für mich nicht gestimmt, einen fixen Plan zu haben, da möchte ich jetzt in 10 Jahren sein. Sondern ich bin immer schrittweise vorwärts gegangen. Ich habe immer das nächstbeste gewollt, was irgendwie erreichbar war. Aber ich habe zu meinem Studium nicht den fixen Plan gehabt, Professorin an der ETH mal zu sein. Das hat sich dann ergeben aus dem, was ich getan habe und erreicht habe. Aber das war nie der fixe Plan. Genauso wenig habe ich den fixen Plan gehabt, nie Kinder zu haben. Auch das hat sich ergeben. Und ich bin damit nicht unglücklich. Ich wäre vermutlich auch nicht unglücklich, hätte ich Kinder.
Aber wie ist das, wenn ich dann wirklich Familie haben möchte als Forscherin? Also sollte man das dann entweder früher einplanen, noch unter der Doktoratszeit oder dann wirklich später in der Karriere, wenn man schon mal habilitiert ist? Oder spielt das eigentlich keine Rolle?
Also ich sollte jetzt vielleicht nicht diejenige sein, die hauptsächlich antwortet, da ich diese Erfahrung nicht habe. Aber ich habe zum Beispiel 2 Mitarbeiterinnen in meiner Gruppe gehabt oder immer noch, die während sie in meiner Gruppe tätig sind, Kinder bekommen haben. Und das hat extrem gut geklappt. Die Doktorandin hat, als sie mir sagte, du, ich bin schwanger, hat sie zu mir gesagt, als nächstes darf ich weiter promovieren. Und dann, ich wurde fast wütend, denn natürlich sollst du weiter promovieren. Das Letzte, was jetzt passieren sollte, ist, dass du aufhörst mit deiner Promotion. Und wir haben das wunderbar hingekriegt. Sie hat eine glanzvolle Dissertation hingelegt und ist jetzt sehr, sehr glücklich mit mittlerweile ihrem 2. Kind und auch ihrer wissenschaftlichen Laufbahn. Insofern, das geht schon. Aber wann jetzt der richtige Zeitpunkt ist, muss auch jeder für sich entscheiden.
Ja, ich würde das gern bestätigen, was da jetzt angeklungen ist auch. Man braucht auch die Unterstützung von einem Arbeitgeber. Also das ist ganz klar, da braucht man einen Mentor, der auch bereit ist, zum Beispiel über Arbeitszeitregelungen flexibel zu sprechen oder verschiedenste Dinge. Ich denke, man muss einfach offen sein und optimistisch und sich zutrauen, dass es gehen wird.
Aber was die Helma gesagt hat, ist schon sehr wichtig. Ich sehe das, ich habe in Bozen an der Eurag sehr viele junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, so fast jedes Jahr kommt eine der Mitarbeiterinnen oder der Mitarbeiter zu mir und sagt, ja, es gibt jetzt Nachwuchs. Und in dem Sinn sind wir eine hochproduktive Gruppe. Wir sind auch forschungsmäßig eine hochproduktive Gruppe. Aber es muss wirklich das Umfeld stimmen. Also, aber ich glaube, wie auch die Helma oder auch die Gabriele gesagt hat, da muss man schon auch vom Arbeitgeber oder eigentlich von der Forschungsgruppenleitung sensibel darauf reagieren. Und ich glaube, dass das nicht immer und überall der Fall ist. Aber was ich auch festgestellt habe, sind, dass die jungen Väter das auch einfordern. Und ich bin auch sehr froh darüber, auch im Sinne der Kinder. Das ist jetzt nicht nur eine Unterstützung dann der Frau, sondern die fordern das auch ein, weil sie dieses Bonding, sie wollen Väter sein. Sie wollen auch mit ihren Kindern etwas unternehmen. Und ich denke, das geht jetzt in Richtung einer Unterstützung auch von jungen Frauen, die Kinder bekommen und dann eben sich nicht zu 100%ig allein auf die Familie konzentrieren müssen, sondern dass da der Partner auch da ist, der das stark unterstützt. Und dann hart arbeiten. Ich glaube, das ist klar, man muss sein Ziel vor sich haben und daran hart arbeiten. Und da bin ich auch ganz deiner Meinung, Helma. Es geht nur gut, wenn es einem wirklich Freude macht.
Ich möchte da jetzt kurz etwas aufgreifen, das Gabriele vorher erwähnt hat, nämlich die Geschichte mit den Mentoren. Da habe ich neulich eine Geschichte gehört bei einem Talk, die mich beschäftigt hat. Frances Arnold, eine Nobelpreisträgerin, hat bei einem Vortrag erzählt, was denn ihre Strategie war. Sie ist wissenschaftlich betrachtet in einer männlichen Umgebung gewachsen und sie hat sich daher einen männlichen Mentor gesucht, der einfach an sie geglaubt hat und der ihr die Möglichkeit gegeben hat, als Forschende sich zu beweisen und voranzukommen. Gabriele, ihr habt in Innsbruck versucht, dem mit einem speziellen Mentoring-Programm für Frauen beizukommen, dem Helene Wastl Medizin-Mentoring-Programm. Kannst du kurz was darüber erzählen?
Ja, also wir haben hier an der Universität seit vielen Jahren ein 1:1 Frauen-Mentoring-Programm. Das heißt, ältere, arriviertere Kolleginnen begleiten eine jüngere Kollegin über ein Jahr lang auf ihrem Karriereweg. Dazu gibt es ein Programm von diversen Workshop-Angeboten. Ich selber bin eben seit Anbeginn da als Mentorin tätig und habe diese Tätigkeit als sehr inspirierend empfunden, weil es einfach einerseits die Gelegenheit gibt, über die eigene Laufbahn noch einmal zu reflektieren und weil es, glaube ich, schon immer noch daran hapert, Frauen Mut zu machen, sich wirklich darauf zu vertrauen, dass sie diese Fähigkeiten schon haben und dass sie aber eben so, wie es die Ulrike ja gesagt hat oder die Helma, dass es schon darum geht, natürlich hart zu arbeiten, ganz klar. Eben, es geht auch darum, ob sie sich wirklich vorstellen können, diese wissenschaftliche Karriere zu durchlaufen oder ob es etwas anderes ist, was sie mit ihrem erlernten Expertise machen wollen zum Beispiel. Also, weil es ist ja tatsächlich schon so, das müssen wir jetzt ehrlich zugeben, ja, nach oben hin wird unter Umständen die Luft dünn und man muss sich dann schon überlegen, dadurch, dass auch einfach eine gewisse Sparpolitik im Forschungsbereich herrscht, weil letztlich, glaube ich, wenn man auf einer Uni bleibt, muss man zumindest die eigene Arbeitsgruppe anstreben oder also einen gewissen Level muss man anstreben. Es ist vielleicht nicht die Professur mit Institutsleitung, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, aber trotzdem, also letztlich auch um international realisieren zu können und man wird immer beurteilt, auch nach dem Ausmaß an Forschungsgeldern, die man einwerben kann.
Mich würde jetzt interessieren, ich hatte ein Gespräch mit Mitarbeitern an der Stelle, wo sozusagen zu Grants beraten wird. Und die haben mir eben gesagt, ja, das Problem, wir haben ganz oft das Problem, dass Wissenschaftlerinnen kommen mit wirklich tollen Forschungsarbeiten, aber wir können sie nur ganz schwer dazu bringen, dass sie einen Grant beantragen. Wir versuchen dann immer zu sagen, beantrag denn jetzt, das ist ein guter Zeitpunkt. Aber es ist dann ganz, ganz schwierig, die oft zu überreden. Wenn sie ihn dann beantragt haben, dann haben sie auch eine sehr gute Erfolgschance, den zu bekommen. Aber das ist ein Problem, das ist, oder eine Herausforderung, die es noch anzugehen gilt, dass da die Damen ein bisschen zurückhaltend sind. So, jetzt die Frage mal in die Runde. Ist euch das auch irgendwo schon untergekommen?
Nein, ich kann das also eigentlich überhaupt nicht bestätigen. Es ist so, natürlich im naturwissenschaftlichen Bereich, glaube ich, braucht es wirklich diese Drittmittelfinanzierung. Die Geräte sind teuer, Reisen, je nachdem, wo man seine Forschung macht, ganz egal, ob Labor oder Freiland. Also Reisen natürlich eher beim Freilandgeschichten. Und ich hätte da weder bei den Mitarbeiterinnen noch bei den Mitarbeitern jetzt tatsächlich einen Unterschied gesehen. Vielleicht sind es mehr Frauen, die sagen, das Ganze ist mir zu stressig. Das vielleicht schon. Aber wenn, dann denke ich mir, und auch die Erfolgsquote, hätte ich jetzt nicht einen Unterschied gesehen.
Dinge, die ich durchaus erlebe, ist die folgende Situation, dass Studentinnen oder auch Doktorandinnen in den verschiedensten Plattformen, Begegnungen sagen, also Frau Wennemars oder Helmer, es ist so richtig toll, dass es sie bei uns gibt. Denn es zeigt, man kann in Positionen gelangen und auch so erfolgreich sein in diesen Positionen als Frau. Insofern, ich glaube, das Role Model Dasein ist schon etwas, was nicht zu unterschätzen ist. Ich bestätige aber voll und ganz, was Ulrike sagt. Ich glaube, dass, also wenn eine Frau etwas möchte, dann reicht sie diesen Antrag auch ein. Und in der heutigen Zeit ist aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr viel Offenheit für Diversität und auch die Erkenntnis da, dass Diversität gut ist für das Umfeld. Das, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben. so dass auch Förderorganisationen eigentlich sehr, sehr dankbar sind, wenn sie Anträge auch von Frauen bekommen, die natürlich exzellent sein müssen, denn da gibt's gar nichts. Eine gewisse Schüchternheit ist vielleicht schon da, aber ja, Role Models ist dort sicherlich ein wichtiges Stichwort.
Ja, also so in meiner Wahrnehmung, wenn ich das gerade noch ergänzen darf, passiert das auch, glaube ich, vorher. Also, dass eine Frau so weit kommt, dass sie sich traut, wirklich ihre eigene Forschungsidee umzusetzen, dafür braucht sie eben vorher das Mentoring. Ich habe jetzt da vor Augen einen, also ziemlich gleichalte jüngere Kollegen und Kolleginnen, die auch in ihrer ganzen Karriere ziemlich gleich weit sind. Da gefühlt ist es schon so, dass es für die Frau immer so ein Alterle schwieriger war.
Heißt das also, Frauen benötigen in höheren Positionen besonders viel Durchsetzungsvermögen oder härtere Bandagen, wenn man so will?
Ja, ich glaube, man muss sich erst kämpfen lernen. Also das ist natürlich schon richtig. In gewisse Höhen kommt, da fliegen dann halt vielleicht auch mal die Dinge um die Ohren. Und da muss man sicher kämpfen lernen und auch gut lernen, welche Netzwerke man sich sucht, welche Unterstützungen man sich sucht.
Also ja, und die Netzwerke sind schon ein Thema. Also die Netzwerke sind effektiv ein Thema und das sind schon häufig Männernetzwerke.
Politisch besetzt, gell?
Ja. Also das ist schon nach wie vor ein Thema. Ich habe jetzt gerade auch im Zuge dieses Tags der Frau, gibt es ja viel an Artikeln in Times Higher Education. Da gibt es anscheinend eine Studie, die zwar aus den Sozialwissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften ist, wo eben zwei Kollegen, einer Kollegin, deinem Kollegen bei einer Tagung aufgefallen ist, dass den Frauen immer ins Wort gefallen wird.
Es ist auch oftmals so, die Frau macht einen Vorschlag, der wird.
Ja, ja.
Und dann nach 5 Minuten bringt denselben Vorschlag ein Mann auf. Mhm. Und das ist ganz toll.
Ja, aber das ist wirklich der Fall.
Ich wollte einmal noch ganz kurz auf das, was Julia eingangs gesagt hat, zurückkommen, dass sich Frances Arnold, die eine tolle Wissenschaftlerin ist und auch Persönlichkeit, sich einen männlichen Mentor gesucht hat. Ich finde das ist sehr, sehr gut, denn ich glaube, eine Gefahr, die wir haben, ist, wenn man den Zuwachs von Frauen in der Wissenschaft alleinig zu einer Frauenaufgabe macht, dann das ist der falsche Weg. Denn Diversität ist ja nicht nur gut für die Gruppe, die derzeit noch unterrepräsentiert ist, sondern für die ganze große Gruppe. Das heißt, wir brauchen eigentlich Frauenvertreter, die männlich sind in den verschiedensten Gremien. Wenn ein Mann sich für Diversität einsetzt und für mehr Beteiligung von Frauen, hat das oftmals ein größeres Gewicht, als wenn die Gruppe, die unterrepräsentiert ist, dieses Anliegen ausspricht.
Also ich glaube nicht, dass es bei den Drittmittelakquisitionen, also bei den Projektbeantragungen, aber sehr wohl bei den klassischen Berufungsverfahren. Also bei diesen Positionen habe ich schon mehrfach als Mitglied einer Berufungskommission erlebt, dass es geheißen hat, das würde man sich heute nicht mehr getrauen zu sagen, das ist schon eine Weile her. Ja, das können wir nicht bewerten, das ist klassisch Frau, die ist natürlich immer gut vorbereitet. Ich denke schon, oder eben immer im Hintergrund die Frage, wird sie nicht doch noch schwanger werden und dann vielleicht 1 Jahr oder 2 Jahre ausfallen. Also diese Dinge, glaube ich, sind nach wie vor, und da bin ich ganz überzeugt, dass es schon braucht, dass Kommissionen eben divers besetzt sind. Nicht nur reine Männerkommission, weil dort haben wir halt dieses klassische älter weißer Mann-Phänomen, nenne ich es einmal. Umgekehrt muss ich auch sagen, also gefördert hat mich in meiner Karriere, haben mich auch mein Doktorvater zum Beispiel. Also ich persönlich habe jetzt nie erlebt, dass mich jetzt ich hatte eher männliche Ansprechpartner. Aber das hängt halt auch damit zusammen, dass diese gläserne Decke da reinhängt und es nach oben dünn wird. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass Frauen in diesen Kommissionen sind, weil sie eben diesen Blickwinkel haben, verstärkt hineinbringen. Wenn es ein Mann hineinbringt, umso besser.
Was mich jetzt ja an der Stelle interessieren würde, wir haben jetzt eben von Mentoren und von Vorbildern gesprochen. Was waren denn so eure Vorbilder oder wer sind eure Vorbilder in eurer Position jetzt auch?
Also ich glaube, ich hatte keine Vorbilder, ganz ehrlich. Also ich wüsste jetzt nicht, weil sich vieles entwickelt. Man ist vor einer bestimmten Situation, man stellt sich dieser Situation. Aber jetzt, dass ich sage, ich hätte ein Vorbild gehabt, nein.
Ja, also ich denke, ich kann das auch nur bestätigen. Ich würde es vielleicht eher nennen, eine Art Vision, weil ich weiß nicht, meine Vision war ja eigentlich, dass ich irgendwo in den Dschungel gehe und neue Spezies finde. Das habe ich jetzt nur im Urlaub gemacht. Spezies habe ich, glaube ich, keine neuen gefunden, weil die Vorliebe für die Systematik dann sich im Studium doch nicht so realisiert hat. Aber wie gesagt, also ich glaube, man braucht vielleicht irgend so eine Vision, aber...
Vorbilder sind, glaube ich, sehr, sehr gut. Aber also wer jetzt uns zuhört und jung ist und sich überlegt, wie geht man seinen eigenen Weg, es ist ganz wichtig für sich, den eigenen Weg zu finden. Denn jeder Weg wird ein anderer sein. Und die Vorbilder sind mehr wirklich für so den Aspekt und den Aspekt, als jetzt das ganze Holistische.
Ich denke, was es braucht, sind Förderer im privaten Umfeld, aber natürlich eben auch im beruflichen Umfeld. Diskussionspartner, Doktorvater habe ich schon angesprochen, oder andere Kolleginnen und Kollegen, die einen dann auch einladen, zum Beispiel in einem großen EU-Projekt mitzutun, noch als junge Wissenschaftlerin, dann steigt man dort ein und entwickelt sich. Also Förderung schon, das schon, aber jeder und jede muss wirklich ihren eigenen Weg gehen, ja.
Wenn ich das mit der Vielfalt oder mit der Diversität nochmal aufgreifen darf, eine Frage, die da immer im Raum schwebt oder auch in der Politik ganz häufig diskutiert wird, ist die Geschichte mit der Quote. Wenn wir eben Vielfalt im Umfeld wollen, Vielfalt in den Kommissionen wollen, dann erreichen wir das nur über eine Quote. Die Frage jetzt in die Runde, wie seht ihr das mit diesen Quotenregelungen? Bringt das was?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil niemand möchte eine Quotenfrau sein. Also ich meine, das kann ja auch negativ ausgelegt werden, dass man sagt, ja, jetzt wird die berufen, weil wir unbedingt eine Professorin brauchen. Und dann ist man die berühmte Quotenprofessorin oder Quotenfrau. Man wird ja berufen oder möchte berufen werden, weil man besonders gut ist und exzellent ist in seinem Bereich. Zum anderen, was jetzt... glaube ich schon. Ich sehe die unterschiedliche Situation zum Beispiel in Österreich, im deutschen Sprachraum, Österreich, Schweiz, Italien, Entschuldigung, Deutschland und in Italien. In Italien gibt es keine Frauenförderung. Ich meine, da gibt es überhaupt nicht das Thema. Es wird nicht aufgeworfen. Es ist jetzt gerade im italienischen Wissenschaftsministerium das erste Mal etwas herausgekommen, dass man doch schauen möge, an den Universitäten eben irgendwo eine Gendergerechtigkeit zu erhalten. Wenn ich mir denke, wie lange es schon die Frauenförderpläne gibt, zum Beispiel an österreichischen Universitäten, und ich glaube schon, dass die sehr hilfreich sind. Also ich glaube, in einem ersten Moment ist es wichtig, dass Frauen in diese Positionen hineinkommen. Und wenn alles mit Männern besetzt ist, dann ist es eben viel schwieriger. Gibt es ja auch wissenschaftliche Studien dazu. Nur dann, ich meine, das habe ich auch erlebt, bei meinen Kolleginnen auch, wenn es jetzt heißt, die Frauen müssen alle in die entsprechenden Kommissionen, dann sagt man irgendwann mal auch, ich möchte forschen, ich muss unterrichten, ich will nicht nur in allen Kommissionen sitzen. Also ich denke, es braucht da eine Balance, aber zu Beginn glaube ich schon, dass das notwendig ist, diese Frauenförderpläne beziehungsweise eben auch ein massiver Incentive, um nicht zu sagen Druck, damit eben auch Frauen in den Kommissionen sitzen, weil die doch einfach einen anderen Blickwinkel hineinbringen.
Ja, also ich darf gerade auch noch zu den Quoten sagen, es ist sicher eine raue Methode, aber ich fürchte, dass das System es doch braucht. Also und wie es schon gesagt worden ist, gerade diese Frauenförderpläne und auch wirklich zu verstehen, was damit gemeint ist. Also ich meine, das sind ja endlose Diskussionen, die man da führt. Trotzdem glaube ich, dass genau diese Auseinandersetzung auch in den zuständigen Gremien extrem wichtig ist, damit man eben ein bisschen einen differenzierteren Blick auf die Dinge bekommt und auch eine Wertschätzung, eine gegenseitige entwickeln kann.
Wenn wir jetzt eben über künftige Perspektiven von Frauen in den Naturwissenschaften sprechen wollen oder darüber nachdenken, Was muss sich aus eurer Sicht noch ändern?
In meiner Erfahrung ist es immer etwas von der kritischen Größe oder kritischen Menge, die Einfluss darauf hat, wie sich etwas weiterentwickelt. Ich habe vorhin meine eigene Doktorarbeit angesprochen. Ich kam dort in eine Gruppe, in der nur Männer waren. Und wie gesagt, nach anderthalb, zwei Jahren waren wir 50-50. Und da hatte sicherlich die Tatsache, dass dort auch eine Frau war und dann eine weitere, das hat dann durchaus angezogen. Also sprich, diese gewisse kritische Größe, mit der dann etwas einfach völlig normal wird. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir dieses Thema gar nicht mehr diskutieren müssten, sondern dass es eine völlige Normalität ist, dass Frauen und Männer gleiche Fähigkeiten für Naturwissenschaften, für Ingenieurswissenschaften, alle STEM-Fächer etc. haben. Und dass es eine völlige Normalität ist, dass man Frauen und Männer mit genau denselben Augen beurteilt, nämlich einfach für ihre wissenschaftliche Exzellenz, aber natürlich dann auch für ihre Persönlichkeiten. Denn das ist ja etwas, was man nicht getrennt voneinander anschauen kann, sondern was zusammengepaart ist. Denn als Forscher hat man ja nicht nur die Aufgabe der Wissenschaft, sondern es kommen ganz viele andere Aufgaben. Ulrike macht uns das jetzt hier als Paradebeispiel vor, aber auch Gabriele. Was man alles an weiteren Tätigkeiten neben der eigentlichen Forschungstätigkeiten erfüllt. Insofern, der Wunsch ist eigentlich, dass wir in 20 Jahren diese Diskussion oder lieber noch in 5 Jahren diese Diskussion gar nicht mehr führen würden.
Ja, dem Wunsch schließe ich mich an. Ich glaube aber, man muss noch früher beginnen. Es ist schon tragisch, wenn man sieht, jetzt die Biologie gehört nicht dazu. Die Biologie ist traditionell, hat mehr Studentinnen als Studenten, die beginnen. Aber andere Fächer, die du angesprochen hast, Helma zum Beispiel, Ingenieurwissenschaften, Mathematik, Chemie, weiß ich nicht, da gehe ich aber auch davon aus, dass es ähnlich ist. Da glaube ich, fängt es schon sehr früh an. Wir haben auch unser verweiblichtes Schulsystem, wo vor allem Lehrerinnen sind. Und ich glaube, da fehlt dann am Ende dieses Vertrauen in sich selbst, dass man als Mädchen genauso gut in Mathematik sein kann oder besser sein kann. Ich wollte auch mal Mathematik studieren, das hat mich wahnsinnig interessiert. Das ist, glaube ich, einer der Knackpunkte, dass sich Frauen einfach zutrauen. Und das ist ja überall, das ist ja nicht nur in den akademischen Berufen, das ist ja in den anderen Berufen auch, wo man sieht, dass Frauen in diese klassischen weiblichen Berufe hineingehen, wo sie dann am Ende dieses Einkommensgap haben, weil die traditionell auch weniger bezahlt sind. Und ich glaube, gerade in den MINT-Fächern, ich nehme jetzt aber die Biologie da ein bisschen aus, aber den anderen MINT-Fächern oder STEM-Fächern im Englischen, da passiert genau das. Und da, glaube ich, muss man früher ansetzen. Und da muss man, und da glaube ich auch, dass man mit Role Models in den Schulen. Es gibt ja auch so Programme, aber das müsste man meines Erachtens noch viel mehr verstärken. Die Medien sind da auch gefragt. Wir brauchen uns nur bei unseren klassischen Zeitungen, bei den Tageszeitungen, die Titelblätter anschauen. Wie viele Frauen sind da abgebildet? Es sind immer nur die Männer, außer Angela Merkel vielleicht. Aber ansonsten, es sind immer nur die Männer, auch was Wissenschaftler. Es gibt viele gute Wissenschaftlerinnen in der Regel. Wer wird interviewt? Meistens die Männer. Und ich denke mal, da gehört sehr viel auf der Ebene der Gesellschaft getan.
Volle Zustimmung, Ulrike. Ich war vor gut 10 Jahren, habe ich mitgemacht bei einem Projekt, was Schweizer Jugendforsch lanciert hat. Girls at Science. Das war großartig. Wir hatten einen großen Run von Mädchen in den Altersstufen von 8 bis 12, die an diesem Projekt mitmachen durften, die dann genau in die MINT-Fächer an die Uni Basel kamen, auch in die Chemie. Und dort ist mir ein Erlebnis, eine Antwort eines Mädchens, werde ich nie vergessen in meinem Leben, die da war, als der Journalist sie fragte, ja, möchtest du denn später jetzt auch Professorin werden? Und dann sagte sie, nein, für Mädchen sollten Laborantinnen werden. Studium ist für Jungs. Und das sprach natürlich Bände, in welchem Umfeld dieses Mädchen groß geworden ist. Die Gesellschaft, die Ulrike angesprochen hat, ist sicherlich ganz, ganz wichtig als Beitrag, damit es eine Selbstverständlichkeit wird, dass Mädchen genauso gut in der Schule für die Naturwissenschaften begeistert werden können wie Jungs. Aber wie man das natürlich als Gesellschaft zustande bringt, da sind jetzt natürlich ganz viele Kräfte gefragt.
Ich glaube, worum es eben auch geht, ist wirklich im Bildungssystem ganz generell ein bisschen weniger elitär zu sein, weil das, was in Österreich passiert, ist, dass man sich schon im Kindergarten sorgt, ob das Kind in die richtige Volksschule kommt und das alles viel zu früh einsetzt und den Kindern wirklich abgewöhnt, die sogenannten dummen Fragen zu stellen und eben auch das Bewusstsein zu bekommen, es gibt keine dumme Frage. Es ist einfach wichtig, dass ich frage und dass ich mir diese Neugierde behalte. Aber es ist zum Beispiel interessant, um auf das kurz noch einzugehen. Also ich kann mich erinnern, am Anfang in der Biologie selber nicht, aber als ich in die Medizin gewechselt bin, habe ich wirklich fast Bauchschmerzen gehabt, bei Vorträgen Fragen zu stellen. Vor lauter Sorge, die Frage könnte dumm sein. Also, weil da hat man schon mit der Frage hat man sich so so wichtig gemacht. Und das war einfach kein freundliches Klima in manchen Kontexten. Und ich glaube, das ist zum Beispiel also so eine Kultur zu entwickeln, wo man jetzt nicht so wahnsinnig elitär tut, dass man wirklich nicht darauf abzielt, ich muss die jetzt zur Schnecke machen. Das passiert nämlich leider immer noch manches Mal. Also da würde ich wahnsinnig plädieren, auch an die Kollegialität, würde ich sagen. Weil da geht es nämlich eigentlich um gute wissenschaftliche Praxis.
Ich glaube, da waren jetzt viele gute Anregungen dabei. Ich möchte jetzt dann auch langsam zum Ende kommen, weil wir mit der Zeit fortgeschritten sind. Und zum Abschluss würde ich ganz gerne eine Runde machen, wo jeder vielleicht noch seine Botschaft an junge Wissenschaftlerinnen da draußen, Naturwissenschaftlerinnen, richten kann?
Ich glaube schon, man sollte sich einfach überlegen, was will ich machen? Was habe ich für Ziele? Jetzt nicht in, wo stehe ich in 50 Jahren? Da passiert noch viel. Aber was habe ich für Ziele? Was wünsche ich mir eigentlich für mein Leben? Wo möchte ich stehen? Was macht mir Freude? Und dann eben nicht beirren lassen. Nicht glauben, dass die anderen alle viel besser sind. Das ist einfach nicht wahr. Wenn man einen entsprechenden Einsatz zeigt und wenn man Freude daran hat, dann kommt man weiter, unweigerlich kommt man weiter. Man muss an sich glauben. Ich würde noch ergänzen zu dem, was die Gabriele gesagt hat, an sich glauben und sich dann nicht beirren lassen.
Ja, Forschung ist Vordringen in Unbekanntes. Forschung macht Spaß, wenn du neugierig bist, wenn du Interesse an Forschung hast. Wenn du es willst, dann wirst du es schaffen. Und denk dran, du hast deinen eigenen Weg. Und eben wenn du Lust hast, wenn du Spaß daran hast, dann wirst du diesen Weg finden.
Ich denke, das sind ein paar gute Abschlussgedanken für diese Sondersendung und Ratschläge, die hoffentlich über den heutigen Tag der Frau hinaus im Gedächtnis bleiben werden. Vielen Dank euch dreien, dass ihr meine Gäste wart. Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Sendung wird auf Freirad nachzuhören sein, sowie auf der Homepage des Bioskop-Magazins der Austrian Biologist Association. Dort gibt's dann auch einen Artikel mit mehr Hintergrundinfos zum Thema. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, in dem Fall dann beim Bioskop-Podcast am ersten Montag im Monat. Stay tuned und noch einen schönen Tag der Frau.